Top Shelf, der Leadership-Podcast für Konsumgüter und Handel mit Dr. Marcel Hane und Florian Schmitz.
Herzlich willkommen, Tobias. Herzlich willkommen bei Top Shelf. Du bist unser erster Gast heute hier in Düsseldorf in unserem exklusiven Aufnahmestudio. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Ich freue mich auch, hier zu sein.
Für uns eine neue Erfahrung und für viele Menschen da draußen, die uns jetzt zuhören, auch die erste Begegnung mit dir. Und was viele gar nicht wissen, Tobias Körner ist Chilene. Was ist der Hintergrund der Story?
Genau, ich wurde in Chile geboren. Meine Eltern waren dort beruflich tätig. Mein Vater war Pfarrer einer lutheranischen Gemeinde. Und ich wurde dann in den 60ern geboren in Valdivia, einer kleinen Stadt im Süden von Chile, und bin dann später nach Santiago gezogen mit meinen Eltern in die Hauptstadt und habe dann auch 73 den Putsch miterlebt. Ich weiß noch, ich stand auf dem Dach unseres Gebäudes, wo wir gelebt haben, und habe dann die Kampfjets über die Stadt fliegen sehen und die Bombardierung der Moneda, die nicht weit weg war von uns, miterlebt. Und an den Straßen waren die Soldaten hinter Sandsäcken und mit Maschinengewehren bewaffnet. Das war eine sehr spezielle Zeit damals in Chile. Und wir sind dann 1974 nach Deutschland zurückgekehrt. Für mich war das so eine Öffnung für... ja, eine gute Sichtweise für unterschiedliche Kulturen zu bekommen. Und ich denke, das hat mich dann auch mein ganzes Berufsleben begleitet, dass ich auch deswegen wahrscheinlich sehr viel mit anderen Kulturen zu tun haben wollte und dann ja auch irgendwann mal im internationalen Vertrieb gelandet bin.
Und da bist du jetzt heute, lieber Tobias, nicht nur heute bei uns bei Top Chef, sondern im internationalen Vertrieb. Jetzt bist du ja Senior Vice President Go-To-Market bei Gardena innerhalb der Husqvarna Group. Das ist jetzt erstmal erklärungsbedürftig. Vielleicht sagst du uns ganz genau, was machst du?
Ja, wir haben vor 2,5 Jahren eine Business-Unit-Struktur eingeführt bei der Gardena-Division. Und in dem Kontext auch die Go-to-Market-Organisation gegründet, und die beinhaltet Global Sales, Marketing, Logistik, After-Sales-Service, Sales-Operations. Wir haben hier alles unter ein Dach gepackt, was eben einen engen Bezug zum Handelskunden, aber eben auch zum Endverbraucher hat.
Und wenn du mal einordnest für die meisten Menschen, die wahrscheinlich Gardena kennen als deutsche Marke auch, Husqvarna vielleicht nicht so sehr. Wie würdest du beide differenzieren und erklären?
Gut, wir sind eben Teil der Husqvarna-Gruppe. Die Husqvarna-Gruppe besteht aus drei Divisionen. Die Gardena-Division, für die ich aktuell arbeite, dann die Husqvarna-Division und dann die Construction-Division. Die Husqvarna-Division kommt stark aus den benzinbetriebenen Gartengeräten, die in der Profi-Anwendung, aber auch bei Endverbrauchern zu finden sind. Husqvarna steht natürlich auch für Mähroboter. Hier ist Husqvarna der weltweite Marktführer und hat ja auch diese Technologie auf den Markt gebracht. Und wir als Schwesterdivision konnten dann diese Technologie auch verwenden, um dann in den Retail-Kanal einzuführen.
Und wie würdest du euren Markt beschreiben und wie würdest du Gardena als Player in diesem Markt, also was ist das Wettbewerbsumfeld, was sind eure Hauptchallenges im Moment?
Gut, wir sind ja bei Gardena sehr breit aufgestellt. Das ist so ein Markenzeichen für Gardena. Wir sind in sehr vielen Kategorien tätig. Wir sind im Bewässerungssegment natürlich tätig, dafür kennen uns viele Endverbraucher, aber natürlich auch bei Handtools, also Gartengeräte, Schneidgeräte, aber auch Pumpen und ebenfalls batteriebetriebene Gartengeräte. Und hier haben wir ganz unterschiedliche Herausforderungen. Wir hatten natürlich jetzt erstmal die Periode nach Covid, die 2 Jahre, die natürlich viele in der Branche beschäftigt haben. Es gab viel Konsum, der getätigt wurde während den Covid-Jahren. Viele haben ihre Garten auf Vordermann gebracht und haben da wirklich stark investiert, auch in Bewässerungsanlagen. Und deswegen waren die ersten zwei Post-Covid-Jahre schwierig, was Absatz angeht. Beziehungsweise auch der Bestand im Handel war sehr hoch. Und dann letztes Jahr, vielleicht so ein typisches Merkmal für Gardena, hatten wir einen sehr regenreichen Sommer. Den regenreichsten jemals seit Wetteraufzeichnung, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und da wir ja fast 50% des Umsatzes im Wasserbereich machen, hat das natürlich dann auch Auswirkungen gehabt auf uns.
Ja. Wie ist das so im Alltag? Bist du immer an der Wetter-App und schaust, wie ist die Prognose für 43 Tage?
Ja, das ist auch etwas, was wir immer jemandem sagen, der neu zu uns kommt, dass wir bei Gardena sehr viel über das Wetter reden. Das ist eigentlich so ein tägliches Thema, was uns beschäftigt und wir schauen sehr viel in die Wetter-App. Und ganz wichtiges Thema, wie wird das Wetter?
Mehr als nur Smalltalk in dem Fall, sondern extrem business relevant.
Auf jeden Fall.
Und du begleitest den Gardena-Weg ja eben nicht erst seit Covid oder seit ein paar Jährchen, sondern und die Branche, also man muss schon sagen, du bist ja, wenn man mit Leuten aus dem DIY-Segment spricht und mal guckt, so gemeinsame Bekannte, es ist immer gut, mal Tobias Körner zu sagen, man kennt dich. Du bist seit 27 Jahren im Unternehmen.
Das stimmt, ja. Ich bin wirklich 27 Jahre schon im Unternehmen tätig. Ist eine sehr lange Zeit. Was hat mich motiviert, so lange bei einem Unternehmen zu bleiben? Eine wichtige Sache ist natürlich, für so eine starke Marke zu arbeiten. Es ist wirklich eine starke Marke und die im Kreuz zu haben und damit zum Kunden zu gehen, das ist was völlig anders, als wenn du jetzt für eine B-Marke oder für No-Name arbeitest. Dann glaube ich, ganz wichtig, wir haben einfach tolle Kollegen. Mich hat das immer fasziniert, die Menschen, die bei uns arbeiten. Und wir sprechen immer von der Gardena-Sonne, die du im Herzen hast. Und das ist wirklich, das stimmt für viele, viele Mitarbeiter bei uns. Und das macht einen Unterschied, wenn alle so eben brennen für diese Marke. Dann glaube ich, ganz wichtig sind die Produkte. Ich mag einfach die Produkte. Ich arbeite damit auch selber im Garten und finde die toll. Finde das Design wunderschön, finde die Problemlösungen, die wir entwickeln für die Gartenarbeit toll. Und das ist natürlich auch eine große Motivation, wenn du hinter den Produkten stehen kannst. Und das alles zusammen hat dazu geführt, ja, dass jetzt 27 Jahre zusammengekommen sind.
Und wenn du auf die 27 Jahre zurückblickst, so die prägendsten Momente, die dich auch ausgezeichnet haben in deinem Weg?
Natürlich gab es da wichtige Ereignisse. Ich würde sagen, ein wichtiges Ereignis für mich persönlich war, dass ich nach 4 Jahren die Verantwortung bekommen habe als Regionaldirektor für alle osteuropäischen Märkte und alle nicht-europäischen Märkte. Also eine sehr, sehr große Region. Und das war von einem Moment auf den anderen eben auch Führungsverantwortung zu übernehmen und auch Mitarbeiter zu führen, die deutlich älter waren als ich, mich da durchzusetzen und da eine gute Arbeit zu machen. Ich war dann 6 Jahre lang sehr stark damit beschäftigt, eigene Tochtergesellschaften zu gründen, war sehr viel unterwegs, habe Gardena in China gegründet, Russland, Ukraine, Distributoren übernommen in Griechenland, in Slowenien und viele andere Länder, eigene Strukturen für Gardena aufgebaut. Es war eine sehr spannende Zeit und die mich sicherlich sehr stark geprägt hat.
Und es war ja auch viel Verantwortung zu einem relativ frühen Zeitpunkt in deiner Karriere. Was würdest du sagen, vielleicht haben die dir es auch mal gesagt, was haben deine Line-Manager damals in dir gesehen? Warum haben die dieses Vertrauen auch in dich gesetzt?
Ich hatte erstmal einen Vorgesetzten, der eben eine andere Position gefunden hatte und das Unternehmen verlassen wollte. Und ich glaube, er hatte mich sehr engagiert erlebt und hat mich dementsprechend auch vorgeschlagen als sein Nachfolger und hat sich dann mit dem Vorschlag beim damaligen Präsidenten der Gardena-Division eben auch durchsetzen können. Und ich habe da eine Chance bekommen und ich glaube, ich habe die Chance dann sehr gut für mich nutzen können. Bin dem Unternehmen natürlich auch dankbar, dass man mir diese Chance gegeben hat. Und dann glaube ich, ein zweiter wichtiger Ereignis, um auf deine Frage zurückzukommen, war die Übernahme der Dachregion. Ich habe dann die Dachregion übernehmen dürfen und das ist eben unser Flugzeugträger, unser stärkstes Schiff. Und man hatte immer eine Meinung zu Deutschland und was die Kollegen, die davor in der Verantwortung waren, gemacht haben. Und dann mit wirklich den besten Strukturen, die wir haben, zusammenarbeiten zu dürfen und die zu verantworten und natürlich dann auch die entsprechenden Accounts zu verhandeln und mit denen sich auszutauschen. Das war nochmal ein wichtiger Sprung und auch eine sehr, sehr spannende Aufgabe, die mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und in dem Kontext habe ich dann ja auch die Verantwortung für Husqvarna übernehmen dürfen. Das ist vielleicht nicht jedem bekannt, dass ich auch mal 5 Jahre neben Gardena auch Husqvarna in der Dachregion verantworten durfte. Und das war natürlich dann auch eine spannende Aufgabe, eine Fachhandelsmarke führen zu dürfen, die völlig anders ist als jetzt eine Retailmarke.
Was waren so die Learnings? Also was hat gut funktioniert und was hat auch, wo du gemerkt hast, okay, das kann ich im Fachhandel einfach nicht bringen, das funktioniert nicht?
Also der Fachhandel ist immer ein bisschen, hat immer ein bisschen Angst vor den Retail-Marken und ich stehe natürlich für eine Retail-Marke. Deswegen war es wichtig, dass wir...
Warum Angst?
Ja, weil Retail ja schon auch ein Konkurrent ist zum Fachhandel. Und man streitet sich am Ende um den Kunden. Aber ich glaube, was wir gut gemacht haben, ist, wir haben Mitarbeiter reingeholt in das Team, die eben für Fachhandel stehen und standen. Und wir haben den Husqvarna-Standort in Deutschland geschlossen und haben alles nach Ulm geholt. Das war sicherlich... erstmal auch ein riskantes Unterfangen, aber ich glaube, das ist uns auch gut gelungen und haben dann aus der Stärke des Ulmer Standorts dann auch Husqvarna in Deutschland aufbauen können und haben wirklich da einige Erfolge gefeiert. Wir sind in 5 Jahren um 70% im Umsatz gewachsen. Das war schon eine tolle Story, die wir da zusammen geschrieben haben.
Und dann hast du ja die globale Rolle übernommen. Und du hast eingangs gesagt, was dich geprägt hat, eben die Kindheit und das Heranwachsen in einem internationalen Umfeld und dieser Wunsch, auch mit anderen Kulturen zusammenzuarbeiten. Hat sich das dann für dich, war das so ein Ziel, das du hattest?
Nee, das war, also als ich in der Dachverantwortung war, war das kein Ziel. Es kam halt dann eine neue Organisationsform und dann wurde mir diese Position angeboten. Man muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich ja Dach schon hatte und alle nicht-europäischen Länder und Osteuropa waren da nicht mehr viele Länder übrig, die ich nicht schon kannte und nicht schon bearbeitet hatte. Es war irgendwie ein logischer Schritt. Aber es war natürlich schon auch toll, eine globale Verantwortung für die Marke Gardena im Vertrieb übernehmen zu dürfen. Und da hatten wir ja noch einiges vor. Das war die Zeit, wo wir ja eine Erfolgsgeschichte geschrieben haben mit Gardena. Also es war die Geburt von 7 Rekordjahren in Folge und die Verdopplung der Topline. Das war schon eine sehr wilde und sehr tolle Zeit.
Ja, sieht man dir auch an. Also können die Hörer nicht sehen, aber Tobias grinst übers ganze Gesicht. Und es ist natürlich immer so, dass dass eine Karriere geprägt ist, idealerweise von Erfolgen. Ja? Und dann wird es auch eine erfolgreiche Karriere. Aber du hast ja auch Momente gehabt, die eher schwierig sind im Berufsleben. Was würdest du sagen, waren da prägende Situationen?
Du, ich glaube, wir alle haben im Berufsleben auch mal Krisen. Ich glaube, das gehört dazu. Und dann geht es ja darum, wie gehe ich mit einer Krise um? Und ich habe mich natürlich dann auch in dieser Krisensituation mal die Frage gestellt, Mensch, jetzt bist du schon so lange bei Gardena, ist es vielleicht ein Moment zu gehen und irgendwas anderes da draußen zu suchen?
Jetzt in dieser Post-Corona-Zeit? Oder?
Nee, auch davor. Also es gab sicherlich 1-2 Krisen, wo ich mich schon mit dem Gedanken beschäftigt habe, wie gehe ich jetzt damit um? Und ich bin sehr glücklich, dass ich mich damals entschieden habe zu sagen, nein, es ist nur eine aktuelle Krise und Dinge werden sich auch verändern. Du wirst auch eine neue Perspektive gewinnen und genauso kam es dann auch. Und ich bin froh, dass ich damals in diesen Krisenmomenten ja einfach gesagt habe, Mensch, das passiert, das gibt es, damit muss man zurechtkommen und Dinge verändern sich ja auch wieder. Und das ist ja gerade in dieser dynamischen Welt, in der wir leben, nichts hat Bestand und Krisen haben auch keinen Bestand.
Jetzt hast du ja mehrfach auch schon neben Krisen auch die erfolgreichen Jahre erwähnt, besonders Corona. Ich glaube, das war wahrscheinlich für den Gartenbereich eine sehr erfolgreiche Zeit. Aber nicht nur für den Gartenbereich, auch viel, was sich da geändert hat, war sicherlich auch im Bereich Führung. Was waren so die Dinge, die du in deinem Leadership in der Zeit von Corona einfach gelernt und vorher vielleicht unterschätzt hattest?
Ja, also ich glaube, wir alle haben die Erfahrung gemacht, wie toll man auch im Online-Bereich über Teams seine Mitarbeiter zusammenbringen kann und sich austauschen kann und Probleme lösen kann. Ich denke, es war für uns alle ein Wahnsinns-Eye-Opener. Wer hätte das gedacht? Ich glaube, wenn man uns das gesagt hätte, mach das mal, hätten wir gesagt, nee, das geht nicht. Und ich glaube, das war wirklich ein Riesenfortschritt und hat vieles an Effizienzen erhöht. Gleichzeitig habe ich jetzt feststellen können, dass jetzt, wo ich auch wieder mehr reise und auch gerade dieses Jahr bin ich wieder deutlich mehr unterwegs, dass es extrem wertvoll ist, mit den Mitarbeitern, mit den Kollegen sich zu treffen und die dann wirklich auch in einer wirklichen Interaktion zu sehen und zu erleben. Das ist so anders, als den ganzen Tag in einem Teams-Meeting zu sitzen. Du kriegst einfach viel mehr mit, du erlebst jemanden ganz anders. Und ich glaube, das ist schon etwas, was wir wieder mehr pflegen müssen, auch der wirkliche Austausch mit Menschen und wirklich zusammen zu sein. Das ist für mich ein wichtiges Learning.
Sehr schön. Jetzt sagtest du ja auch vor allen Dingen bei Gardena, ihr tragt die Sonne mit im Herzen. Wie verbindet ihr zum Beispiel Teammotivation mit Garten?
Ja, du, ich glaube, wir sind alle irgendwo im Garten tätig. Wir haben alle unsere Produkte im Einsatz und wir alle lieben die Gartenarbeit. Ich glaube, das ist schon Teil der DNA, wenn du bei Gardena bist, dass du auch irgendwo einen Garten oder zumindest einen Balkon hast, wo du unsere Produkte einsetzt und natürlich auch eine Meinung dazu hast. Und wenn du nichts hast, keinen Balkon und keinen Garten, hast du immer bei uns die Möglichkeit, ein Produkt auszuleihen und bei uns an die Hecke ranzugehen und die auch mal zu schneiden, damit du entsprechend auch Produkterfahrung hast. Ich glaube, Produkterfahrung ist sehr wichtig, wenn du draußen erfolgreich sein möchtest. Beim Gründen musst du die Produkte einfach auch erlebt haben und selber mal in der Hand gehabt haben.
Wir haben ja schon gesagt, lange Jahre bei Gardena, du bist sehr bekannt in der Branche, viele Menschen haben mit dir mal zusammengearbeitet. Was denkst du, was würden, wenn wir fragen würden, ehemalige Kolleginnen und Kollegen, woran merkt man, dass man mit Tobias Körner zusammenarbeitet?
Ja, also ich bin erstmal ein sehr unpolitischer Mensch. Ich sage das, was ich denke und ich glaube, die Kollegen, mit denen du dann sprechen würdest, würden das auch bejahen. Man weiß, woran man ist bei mir. Was jetzt Führung angeht, da ist es mir sehr wichtig, den Mitarbeitern, den Kollegen Freiraum zu geben. Natürlich setzt man sich zusammen und spricht über Ziele, aber wie jemand sein Ziel erreicht, ist mir eigentlich sehr egal. Und es gibt viele verschiedene Wege, um da erfolgreich zu sein. Natürlich laufe ich nicht weg. Ich bin da als Ansprechpartner, als Coach, wenn es Probleme gibt. Und habe mich für diese Art der Führung entschieden, weil ich sie persönlich erlebt habe und sie mir wahnsinnig viel Energie gegeben hat. Selber mir meinen Weg auszusuchen, wie ich eine Herausforderung oder ein Problem löse, indem ich eben etwas kreiere, indem ich etwas baue. Und diese Tätigkeit, ja, dieses selber nach einer Lösung zu schauen, gibt wahnsinnig viel Energie. Mhm. Hat es mir gegeben und deswegen mache ich davon auch Gebrauch, wenn ich eben Führungsverantwortung habe, weil ich glaube, dass das dann ähnlich ist auch für diejenigen, die ich verantworte. Mhm.
So ein Risiko bei so viel Freiraum ist ja, oder der Spagat, den man schaffen muss bei viel Freiraum, ist ja doch nah genug dran zu sein, um auch zu sehen, wenn die Dinge in die falsche Richtung gehen oder wenn Motivation nachlässt. Also wie schaffst du das, dieses Delta zu füllen?
Gut, das ist, glaube ich, dann auch sehr viel Erfahrung. Natürlich haben wir Meetings, man tauscht sich aus, wir haben bestimmte Reportings. Und da ist es natürlich schon so, dass du so ein Gefühl entwickeln musst, laufen Dinge noch in die richtige Richtung oder haben wir jetzt eine Situation erreicht, wo man vielleicht etwas ganz anders machen muss oder wo man eingreifen muss. Aber ich glaube, das ist für mich mit der Erfahrung, die ich habe, vielleicht leichter als für jemanden, der jetzt nur ein paar Jahre dabei wäre.
Was würdest du jemandem sagen, der jetzt so neu, sagen wir mal, kommt aus dem Mid-Management, Senior Management, will einen ähnlichen Ansatz folgen? Was wäre so deine Top-3-Tipps, um Motivation hochzuhalten und gleichzeitig viel Freiraum zu geben?
Ja, ich glaube, da geht es stark auch um Diversity. Ich glaube, es geht darum zu akzeptieren, dass es eben unterschiedliche Manager gibt und unterschiedliche Wege zum Erfolg. Und dass man das selber akzeptiert. Ich glaube, die Gefahr besteht immer, dass man sagt, Mensch, ich weiß es besser, wie man es macht. Und dann vielleicht sogar die Tendenz hat, es selber zu machen oder einzugreifen, weil man ja sagt, Mensch, ich weiß doch, wie es geht. Und da muss man, glaube ich, loslassen. Da muss man es einfach akzeptieren. Das wird vielleicht nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber trotzdem wird das Ziel erreicht. Und dann vielleicht auch mit diesem erstmal Imperfekten zu leben, wenn die Zielerreichung nicht gefährdet ist. Und das gibt, glaube ich, manche, die da Schwierigkeiten haben, eben auch dann loszulassen, weil sie sagen, Mensch, ich kann es doch viel schneller oder ich kann es doch viel besser.
Jetzt fühle ich mich angesprochen, ja.
Jetzt hast du ja vielleicht auch genau in dem Punkt, du hast gerade erwähnt, dass jüngere Managerinnen und Manager auch nachkommen, auch andere Generationen. Was sind denn die Dinge, wo du sagst, Mensch, da kann ich im Alltag auch noch von den nachkommenden Generationen ganz viel lernen und schau mir von denen was ab?
Du, also sicherlich ist der digitale Bereich etwas, was es natürlich in der Dimension vor 20 Jahren noch nicht so gab. Und da kommen neue Kollegen, die da mit groß geworden sind oder da auch deutlich mehr Expertise haben als ich. Und da ist schon etwas, wo ich auch immer zuhöre und mir auch gerne was beibringen lasse. Aber da ist ja genau da, wo wir eben diese jüngere Generation brauchen, die dann eben auch in dem Bereich, wo sie Verantwortung übernehmen, uns auch von denen leiten lassen in eine bestimmte Richtung. Und ich glaube, da geht es eben darum, dass man Freiraum gibt, dass eben so eine Transition oder so eine Veränderung auch möglich ist.
Jetzt hast du eben von viel Energie gesprochen, die nicht nur du vermittelst, sondern auch dein Team vermittelt. Und jetzt würde ich gerne von dem Bereich Energie und Führung auch nochmal in den Bereich der Marke rübergeben. Nämlich, wenn wir es mal anschauen, Gardena als unglaublich starke, auch lokale Marke. Wie hast du es geschafft, mit dem Team Gardena auch international groß zu machen, ohne, und jetzt Achtung, die Marke zu verwässern?
Gut, wir haben eine Premium-Marke und das ist natürlich genau das, was wir auch in einem neuen Markt mit Gardena schaffen wollen. Wir wollen eine Premium-Positionierung. Es gibt gar keine andere Positionierungsmöglichkeit für Gardena. Das bedeutet natürlich, dass wenn du in einen neuen Markt gehst, dass du entsprechend in die Marke investieren musst. Du musst bereit sein, auch über eine längere Periode womöglich dann auch Verluste in Kauf zu nehmen, bis die Marke eben auch eine entsprechende Bekanntheit erreicht hat. Gleichzeitig brauchst du auch Mitarbeiter, die eben die Marke verstehen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir im Vertrieb, im internationalen Vertrieb erreichen konnten, dass wir alle ähnlich ticken, dass wir auch eben ähnliche Sonnen, Gardena-Sonnen in uns tragen und deswegen die Zielsetzung, ja, eigentlich sehr, sehr gleich sind oder verstanden werden von allen. Und ich glaube, das sind so die wesentlichen Erfolgsfaktoren, die du brauchst, um so einen Exportmarkt zu erobern. In manchen Fällen mag es dann auch notwendig sein, dass du produktmäßig reagierst, weil die Gegebenheiten halt völlig anders sind in einem bestimmten Markt.
Was war für dich so der härteste Markt, wo es am schwierigsten war, Gardena zu positionieren?
Also es war schon sehr aufregend, sich damals in China zu positionieren und in einem Markt, wo es ja nicht so viele Gärten gibt. Ich meine, wir haben ja alle Bilder vor Augen, wie China aussieht, diese Großstädte. Und also da gibt es nicht ganz so viele Gärten. Aber natürlich gibt es da auch Balkone und auch dort wollen Menschen Grün in ihr Zuhause holen. Und natürlich haben wir auch einige Häuser mit Gärten. Und aber sich dort zu positionieren und dort sehr stark auf den Online-Kanal zu setzen, nachdem wir zuerst mal im Stationärgeschäft angefangen haben. Damals gab es ja noch einen Obi, dem wir damals gefolgt sind nach China, der aber in der Zwischenzeit schon wieder nicht mehr präsent ist dort. Es gab ein B&Q, bei dem wir auch gelistet waren. Aber heute setzen wir ganz stark auf den Online-Kanal und sind da eigentlich sehr erfolgreich in China.
Wenn du jetzt besonders an China denkst, da hast du ja relativ viel Wettbewerb auch in dem Bereich. Welche Rolle spielt der Wettbewerb besonders, wenn du auch an den Punkt denkst, Markenkern, du hast eben Premium erwähnt. Wie kannst du da mitspielen mit dem vielen Wettbewerb, ohne den Markenkern letztendlich irgendwie zu beschädigen?
Gut, da hat es uns natürlich schon in die Karten gespielt, dass die Chinesen auch gerade westliche Produkte wertschätzen. Man muss sich dann natürlich in den entsprechenden Kanälen positionieren. Man muss sich dieser Kundschaft bekannt machen. Aber es ist durchaus eine Bereitschaft, da in China eben nicht die deutlich günstigeren chinesischen Wettbewerber zu kaufen, sondern eben eine westliche Marke, die auch für einen bestimmten Lifestyle steht, zu erwerben, den wir natürlich dann auch in unserer Kommunikation vermitteln.
Kannst du diese Learnings jetzt auch für den deutschen Markt anwenden? Denn wenn wir jetzt mal schauen, dass immer mehr Wettbewerb auch aus China auf den deutschen Markt kommt, sind das, kannst du sagen, so, ich drehe das jetzt einmal genau um und nehme diese Learnings und etabliere sie hier, um weiterhin auch Gardena als Premium-Marke im Markt hochzuhalten?
Man kann natürlich immer aus solchen Erfolgsgeschichten lernen, aber ich glaube, für Deutschland oder für Europa, da stehen in erster Linie Innovationen für den Erfolg. Ich meine, eine Premium-Marke wie Gardena lebt von den Innovationen und das ist etwas, woran wir immer arbeiten. Wir bringen immer wieder jedes Jahr Neuheiten auf den Markt und das ist ja auch etwas, für das Gardena steht, indem wir wirklich Probleme, Herausforderungen, die Gartenbesitzer, Balkonbesitzer in ihrer Tätigkeit haben, lösen. Und ich glaube, das ist das, was eben auch der Endverbraucher von uns erwartet, was auch der Handelskunde erwartet, weil damit generieren wir dann ja auch mehr Umsatz, von dem auch der Handel profitiert. Und dafür stehen wir auch ein.
Du hast ja schon so einen kleinen Blick jetzt in die Zukunft geworfen. Was ist denn deine persönliche Ambition mit der Gardena, mit der Marke, wenn du mal so alle KPIs und Jahresziele und ja, 5-Jahrespläne mal rausnimmst?
Du, für mich ist es wichtig zu gewinnen. Also das habe ich, glaube ich, heute noch nicht erzählt, aber ich stehe fürs Gewinnen. Das ist mir total wichtig. Und Gewinnen in dem, was ich tue, heißt natürlich, dass wir Marktanteile dem Wettbewerber wegnehmen, dass wir in der Topline wachsen, dass wir unsere KPIs erfüllen. Und das ist, was mir zumindest sehr viel Energie gibt, wenn ich eben dann am Jahresende die Marktzahlen anschaue und dann auch sehe, dass wir in bestimmten Segmenten auch wieder erfolgreich waren und Marktanteile dazugewinnen konnten. Und wir uns dann wieder zusammensetzen, um dann das nächste Geschäftsjahr zu planen, um dann ähnliche Erfolge zu generieren.
Einer der Gründe, warum wir Top Shelf gestartet haben, weil wir verstehen wollen, was macht Menschen eigentlich erfolgreich, was sind so individuelle Erfolgsrezepte und was kann man auch copy-pasten? Also was sind so Dinge, die man einfach mal ausprobieren kann, gerade wenn man am Anfang seiner Karriere vielleicht den Step gerade ins Senior Management macht. Wenn du mal zurückblickst jetzt so an den Anfang deiner Berufslaufbahn, gibt es Dinge, die du anders machen würdest, so aus einer Karriereperspektive, wenn du sagen würdest, okay, ich habe die Chance, mit dem Wissen von heute nochmal zu starten?
Klar könnte man sich Gedanken machen, hätte ich, wir haben es ja heute schon mal kurz angesprochen, hätte ich vielleicht wechseln sollen, hätte ich vielleicht mal zu einem anderen Unternehmen gehen sollen. Aber ich habe es ja schon gesagt, ich glaube, für mich war es genau das Richtige, eben bei Gardena zu bleiben und solange auch diese Marke in allen ihren verschiedenen Phasen zu erleben und die Erfolge auch mit dem Team zu feiern. Deswegen glaube ich, war das Richtige. Ich glaube nur, was total wichtig ist, um erfolgreich zu sein, ist, dass du für etwas brennst. egal was ich gemacht habe bis jetzt in meinem Berufsleben, ich habe immer dafür gebrannt. Und ich habe das immer versucht, ja, mit neuen Ideen meine Verantwortung nach vorne zu bringen und das Business auf die nächste Stufe zu heben. Und ich glaube, das ist ganz arg wichtig, dass man für etwas brennt. Das kann ich nur jedem empfehlen, ja, dass er etwas findet, für das er brennen kann.
Und wo sind die Orte, wo du dir selbst die Inspiration holst, um zu brennen?
Du, wo sind die Orte? Ja, also ich hole mir sehr viel Energie, wie ich gesagt habe, wenn ich eben auch gemeinsam mit dem Team eine Herausforderung löse. Also dieses etwas bauen, ja, etwas erschaffen, gibt mir sehr viel Energie. Und natürlich auch gemeinsam mit dem Team die Erfolge zu feiern. Und die Erfolge sind, wie ich gesagt habe, darin zu sehen, wenn wir eben bestimmte Umsatzziele oder Marktanteile gewonnen haben, wenn wir einfach besser performen als der Wettbewerb. Also ich bin eben jemand, der gerne gewinnt. Und gewinnen ist etwas, was einem sehr viel positive Energie gibt.
Mhm. Gewinnen, positive Energie, dranbleiben, sind das auch die Dinge, die du deinen jungen Führungskräften mitgibst? Oder hast du da noch andere Punkte, die für dich wichtig sind, wo du sagst, da muss das Team einfach drauf achten?
Also ja, du hast einige genannt. Was ich glaube auch noch wichtig ist, ist, dass man schnell ist in Entscheidungen. Ich glaube, dass man viel erfolgreicher sein kann, wenn man schnell eben dann auch Dinge entscheidet. Und es gibt manchmal Tendenzen, Dinge aufzuschieben, weil man irgendwie hofft, dass sie von alleine sich auflösen. Und zusätzlich zu dieser Schnelligkeit gehört meiner Ansicht nach eben auch schwerwiegende Entscheidungen treffen zu können. Ich glaube, es ist wichtig, dass man die trifft und eben dann auch umsetzt. Und ich glaube, wir haben alle die Tendenz, schwerwiegende Entscheidungen erstmal nicht zu treffen, weil sie womöglich zu unangenehmen Konsequenzen führen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man eben diese auch trifft und dass man diese schnell trifft. Das wäre eine Empfehlung, die ich geben würde.
Ich finde, da sprichst du ein wahnsinnig spannendes Thema an, weil wenn wir uns einfach mal die letzten 5 Jahre anschauen, eine globale Pandemie, die wir eigentlich nur aus dem Fernsehen vorher kannten und nicht dachten, dass das möglich ist, ein Krieg an den europäischen Außengrenzen, ein völlig erratischer US-Präsident, der jetzt ja mehrfach die Weltökonomie durcheinander gewürfelt hat. Wie schaffst du es denn, als Leader, dass deine Directs das Gefühl haben, sie können auch solche Entscheidungen treffen unter einem Horizont, der sich ja täglich ändern kann. Also woher weiß ich denn, dass morgen die Welt noch so ist, wie ich heute angenommen habe?
Gut, aber das ist auch etwas, was ich immer sage. Ich habe es lieber, wir haben Entscheidungen getroffen, die womöglich dann am Ende sich als falsch erweisen, als wie man eben keine Entscheidung getroffen hat. Und ich habe immer wieder auch Menschen gesehen, die eben lieber keine Entscheidung getroffen haben. Aber ich glaube, dass das genau das ist. Man muss eine Entscheidung treffen und man muss eben auch als Vorgesetzten sagen, wenn es schief geht oder wenn das Ergebnis nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hat, dass man dahinter steht und dass man den Kollegen dann auch entsprechend covert. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall immer auch vermittle.
Ich hätte noch ein ganz anderes Thema. Wir hatten heute Morgen so eine Nebendiskussion. Haben wir darüber gesprochen, dass wir das in unseren Teams immer wieder feststellen, dass es Generationsunterschiede gibt. Wie macht man die Dinge? Wie arbeitet man am Kunden? Wie arbeitet man intern in der Schnittstelle etc.? Und wir haben eine Hypothese, weil wir gesagt haben, es fehlt den Leuten manchmal auch einfach an Vorbildern. Das ist vielleicht gar nicht so ein Generationsthema. Also was sind die Verhaltensweisen, die jemanden in seinem Job erfolgreich machen? Einem Key-Accounter, einem Marketing-Director etc. Hast du da einen Gedanken, wie man solche Role-Models aufbauen kann? Was kann ich als Führungskraft tun, um den Menschen da mehr Guidance zu geben? Weil ich habe den Eindruck, dass ist etwas, was man auf jedem Level braucht. Also diese, wie kann man da eine klare Erwartungshaltung auch vermitteln?
Ja, das passiert natürlich immer dann, wenn du auch einen neuen Mitarbeiter hast, der jetzt vielleicht noch nicht Teil der Kultur ist. Und dann wird es, glaube ich, ganz stark darum gehen, eben diese kulturellen Werte, wie wir sie zum Beispiel eben auch bei uns im Vertrieb haben oder in der Go-to-Market-Organisation insgesamt, über Gespräche und über Vorleben auch in bestimmten Situationen zu vermitteln und wirklich auch das Gefühl zu geben, wir stehen hinter dir. Gerade Verhandlungssituationen sind zum Beispiel unser tägliches Brot und die sind oft auch nicht so einfach. Und da muss man ganz klar sagen, wir stehen hinter dir, egal was du am Ende für ein Ergebnis mit nach Hause bringst. Hauptsache, du hast unsere Werte nach oben gehalten und vermittelt an den Kunden. Und ja, deswegen, also es wäre, glaube ich, ein Vorleben und ein aktives Coachen, damit auch gerade neue Mitarbeiter solche Werte übernehmen können.
Also schon auch dieses Thema Klarheit reinbringen in die Beziehung, Transparenz schaffen. Was sind meine Erwartungen und wie würde ich das selber, also was ist meine Erwartung auch an den Standard, den ich sehen möchte?
Ja, genau. Ja, Vorleben, ja. Auch man ist ja auch mal zusammen beim Kunden oder man bereitet Meetings vor. Und da ist es schon wichtig, dass man auch Position bezieht und sagt, Mensch, dafür stehen wir ein und wir leben auch mit dem Risiko, dass Dinge vielleicht nicht so dann laufen, wie wir uns das anfangs vorgestellt haben.
Gerade das Thema etwas gelingt nicht, ein Misserfolg haben, kommt ja häufig auch vor im Bereich der Innovation. Man denkt sich etwas aus, was dann im Markt nicht so funktioniert, nicht so umgesetzt wird. Habt ihr einen Prozess bei Gardena, wo ihr sagt, das ist so unser Learning danach? Weil häufig erlebt man, dass es dann relativ schnell wieder in den Alltag übergeht. Man schiebt es einfach zur Seite, arbeitet weiter. Aber da die Learnings festzuhalten und zu sagen, das wollen wir beim nächsten Mal besser machen, gibt es da was? Wie lebt ihr das?
Natürlich haben wir auch schon zum Beispiel Produkte eingeführt, die nicht erfolgreich waren.
Hast du mal ein Beispiel? Oder du schmunzelst so? Was war?
Ich schmunzle, weil ich habe mal einen Produktvorschlag gemacht. Das nennt sich ClickUp. Und das wurde dann tatsächlich auch auf den Markt gebracht. Und das war dann nicht so erfolgreich. Und wir vertreiben es aktuell auch dann auch gar nicht mehr. Und das ist auf der einen Seite total schön, weil da wurde eine Idee aufgegriffen und wir haben sie tatsächlich dann umgesetzt und ist dann irgendwie auch für mich sehr inspirierend gewesen, dass eine Idee plötzlich in den Regalen liegt und gekauft werden kann. Aber wir haben jetzt noch nicht genügend Zeit investiert, um zu analysieren, warum sind wir eigentlich damit nicht erfolgreich gewesen. Und ich weiß noch, dass ich vor ein paar Monaten mit dem Kollegen aus der Business Unit gesprochen habe und gesagt habe, wir müssen uns unbedingt mal zusammensetzen, weil das, was wir da falsch gemacht haben, ist vielleicht auch wichtig für andere Neuheiten, die wir in der Zukunft einführen wollen. Aber das Gespräch hat noch nicht stattgefunden, deswegen habe ich schmunzeln müssen.
Du hast ja in deinem Leben nicht nur mit Menschen zusammengearbeitet, sondern es gab ja auch immer wieder Menschen, die dich inspiriert haben. Und wir wollen ja hier ein Forum schaffen für inspirierende Persönlichkeiten. Deswegen so die Frage für dich, gibt es jemanden, den du gerne mal hier als Gast hören würdest, wenn du durch Spotify scrollst und bei Top Shelf reinhörst?
Ja, also der Michael Busch hat mich mal sehr, oder hat mich, als ich ihn getroffen habe, in mehreren...
Wer ist das? Das musst du vielleicht dazu sagen.
Ja, der Michael Busch ist der ehemalige CEO von Thalia, der jetzt, glaube ich, noch eine Funktion im Aufsichtsgremium hat von Thalia. Und den habe ich kennenlernen dürfen in meiner Aufsichtsratstätigkeit bei der GS1 Germany. Und habe ihn erst vor kurzem wieder getroffen. Da hat er einen Gastvortrag beim BAB-Kongress. Und das ist eine ganz arg tolle Persönlichkeit und er brennt auch. Ja? Und von ihm kann man, glaube ich, sehr viel lernen und ist ein toller Kollege, ein toller Manager, den ich wirklich für seine Persönlichkeit sehr bewundere. Jemand, der mich wirklich berührt hat.
Sehr gut. Ich sehe schon, Florian hat es direkt notiert. Michael Busch ist aufgeschrieben. Wenn wir jetzt zum Abschluss auch nochmal deine Gedanken nehmen und sagen, neben der Sonne im Herzen, die du über den Top-Chef-Podcast jetzt an alle Hörerinnen und Hörer weitergeben möchtest, was sind sonst die Dinge und die Takeaways, die du gerne nochmal zusammenfassend festhalten möchtest?
Wir haben ja verschiedene Sachen heute angesprochen. Ich glaube, was wirklich für mich zumindest zählt, und ich habe es schon gesagt, möchte es aber gerne mal wiederholen, für alle da draußen, es ist wichtig, dass du für irgendwas brennen kannst, dass du etwas in dir hast, was dir Energie und Kraft gibt. Und das macht so einen riesen Unterschied und das macht es dann auch möglich, eben mit Herausforderungen umzugehen, wenn du eben dieses Feuer in dir hast, wenn du dieses Kraftwerk in dir hast. Und ich glaube, auch wichtig ist, dass man auch mit Krisen umgehen muss. Und ich würde jedem empfehlen, vielleicht auch eine Krise etwas mehr Zeit zu geben, bevor man dann zu einer endgültigen Entscheidung kommt, wie man mit so einer Krise umgeht. Ich glaube, kurzfristige Reaktionen auf eine Krisensituation sind falsch und würde ich niemandem empfehlen. Ich bin froh und möchte das eben gerne teilen, habe das ja auch vorhin schon erwähnt. Es ist besser, auch ein bisschen eine Situation auszusitzen und man wird dann retrospektiv nochmal ganz anders über diese Krisenzeit denken. Und deswegen ist Zeit da sicherlich ein wichtiges Heilmittel, möchte ich es mal nennen.
Ja, es ist ja super schwer, auch in so einer emotionalen Phase dann andere Perspektiven einzunehmen. Und meistens gibt es ja auf jede berufliche Krise, ob das eine persönliche Krise ist oder ob das eine Marktkrise ist, es gibt immer verschiedene Blickwinkel.
Genau, und die Blickwinkel verändern sich natürlich dann eben auch über die Zeitschiene hinweg. Das, was vielleicht am Anfang dramatisch ist, ist vielleicht nach ein paar Monaten gar nicht mehr so dramatisch, sondern bringt vielleicht auch Vorteile. Von dem her denke ich, ist da Zeit, einer Situation Zeit zu geben, eine wichtige Empfehlung, die ich geben möchte. Und dann haben wir über Schnelligkeit gesprochen. Ich glaube, es steht jedem gut zu Gesicht, schnell zu sein und gerade eben auch in Entscheidungen, die vielleicht nicht ganz so angenehm sind, haben wir alle die Tendenz, und ich schließe mich da ein, Dinge wegzuschieben. Und da ist es, glaube ich, wenn du ein guter Manager werden möchtest, wichtig, Dinge schnell zu entscheiden, weil davon auch der Erfolg der gesamten, womöglich der gesamten Aufgabe abhängt.
Also ein besseres Schlusswort kann man eigentlich gar nicht finden. Vielen Dank, Tobias, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Vielen Dank für deine Offenheit und den Einblick und den Rückblick auf deine Karriere bei der Gardena.
Danke an euch beide. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Einladen.
Vielen Dank, lieber Tobias, dass du vor allen Dingen unser erster Top-Chef-Podcast-Gast warst. Herzlichen Dank.
Dankeschön.